Der deutsche Filmpodcast. Special.
Als ob mich irgendwer davon abhalten könnte, das wieder zu machen. Hier ist Star Wars, der Hype Train. Unsere dritte Volume dieses Specials hier vom deutschen Filmpodcast. Mein Name ist passenderweise Luke und ich mache euch den Luke-Führer auf dem Hype Train Richtung Star Wars Episode 9. Ich bin Fanboy, das definitiv. Und freue mich mit euch an jedem Machtmontag diesen Weg zu gehen. Heute ist nach Bergfest, denn beziehungsweise jetzt ist genau Bergfest und gleich kommen die nächsten drei Episoden, um die es gehen soll. Falls ihr das hier deshalb auch zum ersten Mal hört, weil ihr euch für diese Episoden interessiert, schönen guten Tag. Mir ist es wichtig, nochmal eine kleine Vorrede zu geben, der ich erkläre, wenn ihr mich noch nicht kennt, um was es mir geht und wie ich da drauf bin. Ich bin Fan. Ich bin einfach Fan von der Star Wars Reihe. Fan bedeutet in dem Zusammenhang aber, dass ich niemand bin, der tausendfach in den Kanons drin ist und die ganzen Comics liest und den erweiterten Kanon, der dann irgendwann... Ich finde das alles super spannend und ich habe auch immer mal reingeblickt, aber ich habe da überhaupt keine Absolution drin. Also mir ist, ich sehe das als was Spaß macht. Es ist für mich keine Religion, es ist für mich keine Wissenschaft. Ich bin einfach jemand, der die Filme total gern guckt und das auch öfters gemacht hat, der darin aber echt, der das auch nicht zu ernst nimmt und der da auch mal das eine und andere sieht. Mir ist es wichtig, einfach Bock drauf zu machen, dass man Spaß dran hat, auch mal sagen kann, was nicht gut funktioniert hat. Aber das soll einfach, für mich ist das ein total schönes Ereignis, dass der Film jetzt ins Kino kommt. Und das jetzt nochmal als Möglichkeit zu nehmen, mit meinen Lieblingsfilmen nochmal zu gucken, ist für mich großartig. Deshalb seid bitte nicht böse. Ihr könnt immer gerne Verbesserungen oder sowas schicken, wenn ich mich irgendwo vertan habe. Schickt mir das, macht es aber doch freundlich, ne? Ich will nur nichts. Ich will nur nichts Böses. Und ich verlange da auch gar nicht, dass ich da alles richtig gemacht habe. Deshalb gebt uns gerne Feedback. Da freuen wir uns sehr drüber. Schreibt uns bei Instagram, Deutscher Film Podcast, bei Instagram, auch bei Facebook. Guckt da mal rein, ob wir da irgendwie, ja, schreibt uns mal, wie ihr es fandet. Wenn ich was nicht ganz richtig gemacht habe, auch immer her damit. Aber ja. Freut euch mit uns und mit mir darauf, dass es jetzt gleich losgeht mit den Episoden 4, 5 und 6. Ich erkläre kurz das Prozedere zu jedem Film, gebe ich euch kurz ein paar Vorab-Infos zu den Dreharbeiten, zum Regisseur, zu wie die Entwicklungsgeschichte war. Das kriegt ihr erstmal. Dann sage ich euch Bescheid, ihr habt die Möglichkeit, noch den Film dann anzugucken, wenn ihr ihn habt. Und danach habt ihr dann die Möglichkeit, mir nochmal zuzuhören, wie ich einmal kurz die Geschichte zusammenfasse. Falls ihr den Film zum Beispiel nicht guckt, dann macht das ja Sinn, dann könnt ihr euch damit quasi nochmal ins Universum holen und danach auch noch eine kleine Besprechung, eine Review zu dem jeweiligen. Das war die Vorrede, habe ich doch wieder okay gemacht und ja, jetzt geht's los mit Star Wars Hype Train Volume 3 mit den Episoden 4 bis 5. Das ist auch kein komplizierter Quiz. Ist das alles da? Houdini!
Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung.
Okay, los.
Freunde, Feiertag ist. Es geht los, nachdem wir uns durch die ersten 5 Filme in der zeitlichen, chronologischen Reihenfolge von Star Wars durchgewühlt haben. Beginnt es jetzt mit dem in unserer Zeitrechnung als erstes abgedrehten Film, damals noch unter dem Titel Krieg der Sterne. Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Ich habe so Bock auf den Film. bevor es gleich losgeht, erstmal, ja. Wie kam es denn dazu? Wie sollte es sein? Es geht um unseren lieben Freund, der in diesem Teil Regie und Drehbuch dafür verantwortlich war. Und zwar für George Lucas, der ja auch die Idee für den Krieg der Sterne hatte. Und er wollte unbedingt dieses Skript, was er bearbeitet hat mit vielen Heldensagen und was da alles... Er hatte insgesamt 4 verschiedene Fassungen. Ging es ganz doll um Figuren und um Planeten. Er hatte 2 Listen gemacht. Einmal mit Figuren, einmal mit Planeten. Hat das immer wieder abgeändert, was denn wo vorkommen soll. Und nun ja, jetzt war er eigentlich bei den Studios ganz beliebt, weil er für relativ wenig Geld relativ große Erfolge gemacht hat. Aber mit so einem Weltraumding konnte damals einfach niemand was anfangen. Vor allen Dingen, weil das ein bisschen was kosten sollte. Und er machte dann mit Fox irgendwann den Deal, dass er Krieg der Sterne Episode 4 drehen darf. Aber nur, wenn er gleichzeitig noch einen anderen Film namens American Graffiti dreht. Das hat er auch getan, das hat funktioniert. Und deshalb durfte er dann auch den damals ersten Teil von Star Wars drehen. Die Summe, die eigentlich dafür von Fox freigegeben wurden, waren 8 Millionen, was schon nicht so ganz wenig war. Aber im Laufe des Drehs schwoll das immer weiter an zu Beträge, über die man heute ja fast lachen würde, würde ich sagen. So dass das dann irgendwann mehrere Krisensitzungen gab und 2 Wochen lang saß Lukas zusammen mit der Finanzabteilung, um dann irgendwann die Freigabe zu kriegen, dass er bis maximal 10 Millionen Dollar benutzen darf, um das zu drehen. Das hat dann auch gereicht. Aber für heute, naja, ist das wirklich erschreckend wenig. Und dann gibt es natürlich noch die Geschichte, die ja auch stimmt, dass Lukas dann am Ende des Tages einfach auf seine Gage verzichtet hat, auf einen Großteil. Und sich dafür 40% der Merchandising-Rechte für diesen Film gesichert hat. Und ganz ehrlich, entweder war es mit der größte Zufall aller Zeiten, was damit passiert ist und dass er das haben wollte, oder es war der smarteste Move, den jemals ein Mensch gemacht hat. Das ist echt, also was der da an Kohle gescheffelt hat mit dem Merchandise. Ich meine, wenn ich allein gucke, was ich hier alles stehen habe, und das wird bei vielen von euch wahrscheinlich nicht anders sein, kann man sagen, lieber George, ein cleveres Kerlchen. Er hat dann insgesamt, wie gesagt, hat er das Skript geschrieben für einen Film, aber das Skript ist dann immer länger und länger geworden, so dass er dann irgendwann 200 Seiten hatte. Und dann hat er sich dazu entschieden, ein Film reicht nicht, um die ganze Geschichte zu erzählen, brauche ich 3. Und deshalb hat er dann mit der Produktionsfirma ausgehandelt, dass wenn der erste Film erfolgreich ist, dass er dann 2 Nachfolger produzieren darf. Und wie wir alle wissen, das hat einigermaßen geklappt. Der war bisschen erfolgreich. Und er war nämlich so erfolgreich, dass er damals der finanziell erfolgreichste Film aller Zeiten wurde, 1977, und hat damit den Weißen Hai von 1975 überholt. Und es dauerte auch ein paar Jahre, bis er dann wieder überholt wurde, diesmal von Steven Spielberg, der E.T. der Außerirdische gedreht hat. 1982 kam der und der war dann auch nochmal erfolgreicher. Aber für damalige Verhältnisse, gerade bei dem, was er als Budget hatte, unglaublich, was da passiert ist. Lukas war so sehr auch an die Idee gedacht hat, irgendwann nachdem der Film dann fertig war und dieses ganze Hin und Her während des Drehs und danach und dass auch viele Kinos den gar nicht haben wollten. In Amerika haben nur 44 Kinos in der ersten Woche das Ding zeigen wollen. Was echt sehr, sehr wenig war, auch wenn es damals weniger Kino gab als heute. Trotzdem war das sehr, sehr wenig. Und deshalb hat er sich gedacht, das funktioniert auf gar keinen Fall. Und deshalb ist er auch gar nicht zur Premiere gegangen, sondern hat sich mit einem Kumpel, sein Name war Steven Spielberg, sind sie nach Hawaii geflogen, haben gesagt, so, ich und du, wir beide, wir machen jetzt mal schön Urlaub. Und dort entwickelte sich dann die Idee für Indiana Jones, für Jäger des verlorenen Schatzes. Warum er da irgendwie der Meinung war, dass das nicht so ganz funktioniert, ist es so gewesen. Der gute George hat das diversen Freunden, beziehungsweise also Filmfreunden, Regisseuren gezeigt. Und also die waren beim George und haben sich das angeguckt und die meisten haben wirklich gesagt, also es war ein Rohschnitt, klar. Na, aber die meisten haben ehrlich gedacht, boah, das ist totaler Quatsch. Und Brian De Palma zum Beispiel, ja, sehr, sehr, eine Instanz möchte ich sagen, angeblich sagt, dass das der schlimmste Film aller Zeiten ist. Und eigentlich waren sich alle sicher, genauso wie Lukas selbst, das wird gar nichts. Und es gab der Legende nach nur einen im Raum, der gesagt hat, das wird der größte Film aller Zeiten. Und auch dieser Mann wieder fuhr danach mit ihm nach Hawaii in Urlaub, denn sein Name war Steven Spielberg und er hat das vor allen gesagt. Und Lukas sagt heute noch in Anekdoten, naja, dass alle im Raum Steven angeguckt haben, gesagt haben, ja, du bist ein Depp. Das ist Quatsch. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen schon mal einen Blick drauf werfen, wer denn alles dort mitspielen wird. Also ob das jetzt Carrie Fisher ist, ob das Harrison Ford ist. Harrison Ford eigentlich noch mit einer der bekannteren damals aus dem Cast, Mark Hamill, unbekannt. Die waren alle jetzt nicht groß, bis auf natürlich, das darf man nicht vergessen, Alec Guinness hat mitgespielt. Und auch Peter Cushing. Die waren natürlich etwas bekannter, auch schon damals. Alec Guinness, von dem ja immer wieder gesagt wird, dass ihm das Drehbuch nicht gefallen hat und dass er da irgendwie, dass ihm das alles zu blöd war mit Star Wars. Man weiß mittlerweile, auch da natürlich Hörensagen, dass das wohl nicht so ist, aber dass den ganzen Hype drumherum, dass das nicht so das Richtige für ihn war. Aber er ist ja auch immer wieder zurückgekehrt. Man sieht ihn ja immer wieder als Machtgeist. Da kommt er ja, kehrt er ja immer wieder mal zurück. Und Peter Cushing, wissen wir ja auch schon, spielt jetzt in diesem Film mit, hat ja aber gerade, als wir uns Rogue One angucken durften, hat er ja auch noch mitgespielt und war dabei. Was? Worum? Leute, ich hänge kurz. Ich darf ja auch mal ein bisschen, ne? Ich erzähle hier wirklich sehr, sehr viel. Wie dann die Figuren sich entwickeln und wie ich das Ganze beurteile, das machen wir dann gleich, denn jetzt ist der heilige Moment gekommen. Wir packen uns. In meinem Fall, falls ihr das noch nicht wisst und nicht in den letzten Episoden gehört habt, ich schaue mir das Ganze in der aktuellsten Blu-ray-Fassung an. Also die überarbeitete Version, da gehen wir dann nachher auch nochmal drauf ein, was denn sich da so getan hat. Und ja, wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß mit Episode 4 einer neuen Hoffnung.
Irgendjemand muss doch was für unsere Rettung tun.
Ich bin Luke Skywalker, ich bin hier, um sie zu retten.
Houdini! Oh, lieben wir ja. Die Sandmenschen. Ach Leute, sind wir fertig mit der ersten, beziehungsweise der vierten Episode, aber der ersten der Originaltrilogie, da muss man auch irgendwann mal durcheinander kommen. Für die, die jetzt zum ersten Mal reinhören, ist es so, ich erkläre jetzt ein bisschen was erstmal zum Ablauf des Filmes, damit ihr den, wenn ihr nicht wollt, weil ihr vielleicht keine Zeit mehr habt, nicht mehr komplett gucken müsst. Und dann gehen wir ein bisschen, ja, auf die Bewertung, eine kleine Besprechung wird es dann geben. Wir hoffentlich alle wissen, und wenn ihr die ersten beiden Volumes vom Star Wars Hype gehört habt, wisst ihr das ja bereits. Wir schließen uns sofort an Rogue One und befinden uns jetzt 19 Jahre, nachdem das Imperium die Macht in der Galaxis übernommen hat. Das waren die Ereignisse aus Episode 3. Und es ist nun so, dass es die ultimative Waffe gibt, wie wir auch schon aus Rogue One wissen, den sogenannten Todesstern. Der Todesstern ist dazu in der Lage, ganze Planeten auszulöschen und dient natürlich dazu, den freien Willen, aber auch eben die Rebellen zu unterdrücken. Und nun bekommt Prinzessin Leia, da werden die Pläne für den Todesstern zugespielt. Was wichtig ist, denn wie wir aus Rogue One wissen, gibt es eine Schwachstelle, die gefunden werden kann und womit man dann quasi mit einem Schuss den Todesstern außer Betrieb bringen bzw. explodieren lassen kann. Aber ihr Schiff wird von Darth Vader abgefangen und jetzt kann sie nur noch ganz, ganz schnell einen Hilferuf an Obi-Wan Kenobi, von dem sie weiß, abgeben und das macht sie, indem sie das Ganze speichert in ihrem Droiden in R2-D2. Und R2-D2, die wir ja auch bereits kennen, flieht zusammen mit C3PO und die beiden setzen sich in eine Kapsel ab, werden weggeschossen und das Imperium entscheidet sich einfach, ach ja, lass fliegen, da sind keine Menschen, da kann ja überhaupt nichts passieren. Was spannend ist in dem Zusammenhang, denn eigentlich. Also wir können das Weltall fliegen, wir können alles machen, wir können funken, aber wir können Sachen nicht per Mail schicken oder was? Also es gibt keine Möglichkeit, ich sag mal, so Pläne in so eine Cloud oder irgendwas zu schieben. Das geht nicht. Müssen so faxen, ich weiß es nicht. Aber gerade dann, wenn man doch weiß, dass es Datenträger gibt, hätte man da vielleicht drauf achten können. Aber was soll's? Wir begleiten R2 und C3PO nach Tatooine, das wir ja bereits kennen. Und da gibt's dann die Java Houdini, die dann die beiden Droiden aufnehmen und verkaufen wollen hinterher. Und das möchten sie. Und zwar gehen sie deshalb zum Onkel von Luke Skywalker, den wir sehen, den guten Ben. Und die beiden, also Luke und Ben, möchten gerne ein paar Droiden kaufen. Das machen sie bei den Jabbas. Und sie brauchen 3PO als Protokolldroiden und auch als Übersetzer. Entscheiden sich für eine andere R2-Einheit. Aber die explodiert dann, beziehungsweise hat einen Schaden. Und deshalb gibt es R2-D2. Und unsere beiden Lieblingsdroiden gelangen durch diesen Zufall ja an Luke. Und R2 spielt Luke dann irgendwann den Ausschnitt des Videos vor, auf dem die liebe Leia sagt, dass Obi-Wan Kenobi ihre letzte Hoffnung ist. Und da gibt es dann natürlich auch das, es gibt dann auch im Laufe des Films das wunderschöne Zitat auch aus Dida von den Fantastischen Vier. Denn als Luke sie das erste Mal sieht, sagt er, sie ist wunderschön. Und das wird gesampelt bei den Fantas. Was jetzt passiert ist, dass R2 sich alleine auf den Weg macht und R2 sucht und wird verfolgt von Luke. Und dabei werden sie von Sandmenschen angegriffen. Also von Sandleuten und werden gerettet von Obi-Wan, der zu dem Zeitpunkt nur als Ben bekannt ist. Und jetzt fängt Obi-Wan auch an, mit Luke über die Macht zu reden und auch über seinen Vater, von dem er nur sagt, hier ist ein Lichtschwert, das hat man deinem Vater gehört, der ein großer Jedi war. Mehr wird dazu nicht gesagt. Und daraufhin wird Obi-Wan von R2 das gesamte Video gezeigt. Und deshalb möchte Obi-Wan Luke unter seine Fittiche nehmen, weil er natürlich spürt, wer das ist, was da los ist. Sagt, komm, ich und du, wir beide ab nach Alderaan. Aber Luke sagt, das lässt seine Familie mit Sicherheit nicht zu. Aber als dann sie wieder zu seiner Behausung zurückkehren von Luke, sieht er, dass sein Onkel und seine Tante tot sind. Die imperialen Truppen haben sich darum gekümmert, weil sie etwas gesucht haben, und zwar jene Droiden. Und nun gibt es nur noch eine Möglichkeit. Obi-Wan und Luke, der jetzt ja quasi nichts mehr zu verlieren hat, suchen jetzt, wie sie nach Alderaan kommen können, brauchen ein Raumschiff. Und deshalb geht es natürlich in die Mos Eisley Bar. Ne? Und erstens passiert dort einiges, wo wir gleich nochmal drauf eingehen werden, aber sie finden vor allen Dingen Han Solo und Chewbacca. Und sagen, komm, wir alle zusammen, wir fliegen jetzt los nach Alderaan. Und auf dem Weg dorthin passiert es dann, dass sie von einem Traktorstrahl gefangen werden und dann auch auf den Todesstern kommen. Und innerhalb des Todessterns geht Obi-Wan dann alleine los, denn er spürt etwas. Und zwar spürt er die Anwesenheit von Darth Vader, von seinem alten Padawan, von Anakin. Und sie teilen sich auf und Luke und Han haben jetzt die Idee, wir retten die Prinzessin. Han, weil es Geld gibt, Luke, weil er ein Guter ist und außerdem, weil sie wunderschön ist, wie er sagt. Naja, das gelingt ihnen dann. Es passieren ein paar Sachen auf dem Todesstern, unter anderem die Szene im Müllschlucker natürlich. Und irgendwie gelingt es dann allen zu fliehen. Und dann auch mit dem Millennium Falcon zum Stützpunkt der Rebellen zu kommen. Und die Rebellen haben jetzt ausgewertet, wie man das Ganze denn, wie man den Todesstern stoppen kann. Und was jetzt passiert, ist Filmgeschichte. Denn es gibt einen Angriff der Rebellen mit vielen kleinen Schiffen auf den Todesstern. Und als Luke dann irgendwann der Macht vertraut und die Augen schließt, trifft er quasi unmöglich dieses kleine Loch, sodass der Reaktorkern vom Todesstern beschädigt wird. Darth Vader ist ihm auf den Fersen, schafft es aber nicht, ihn einzuholen. Und am Ende des Ganzen steht nun, dass der Todesstern explodiert und es gibt eine riesige Zeremonie am Ende, in dem komische Medaillen vergeben werden. Und ja, das ist das Ende. Darth Vader entkommt, beziehungsweise wird hinfortgeschleudert. Aber es gibt jetzt keinen großartigen Cliffhanger, falls der Film alleine gestanden hätte. Aber das ist jetzt das Ganze. Der Todesstern ist besiegt, aber natürlich gibt es das Imperium noch weiter. Und das ist das, wo wir dann mit der nächsten Episode ansetzen. Wie gesagt, habe ich die Blu-ray-Fassung gesehen und da gibt es ein paar Sachen, die man erkennt und die einen rausbringen. Also ich finde es immer schwierig, wenn man so ganz, ganz offensichtlich sieht, dass mit der Technik von damals, das wäre heute natürlich anders, es ist auch heute in der Star Wars-Film anders, aber wenn man sieht, dass einfach nur ein paar Aliens, die wirklich für heutige Verhältnisse schlecht animiert sind, die einfach auffallen, wenn die dort mit reingemorpht worden, ob das jetzt im Mos Eisley ist oder auch draußen vor irgendwelchen Türen, das wenn einfach nur mal mehr Raumschiffe oder so im Hintergrund sind oder wenn mal Fenster eingeführt werden, man quasi im Hintergrund dann die große Galaxis sieht, das kann ich alles verstehen, das finde ich auch alles cool und das ist machbar, aber naja, wir werden nachher noch zu was kommen, wo ich es noch schlimmer finde. Hier geht es, was sie auch neu eingefügt haben, zwei Dinge, über die wir logischerweise reden müssen. Das erste ist, dass wir Jabba the Hutt sehen, der eigentlich erst in der 6. Episode aufgetaucht wäre. Man hätte ihn die ganze Zeit so im Hintergrund gehabt als Wesen, von dem man weiß, dass es ihn gibt, aber man wusste noch nicht, wie er aussieht. Jetzt weiß man das und deshalb wurde er in Episode 4 eingefügt in einer Szene, in der Han Solo mit ihm spricht. Und das ist ganz spannend, denn Jabba the Hutt war in der Ursprungsform, wurde der von einem Mensch dargestellt. Und deshalb hat man diese Szene genommen und die finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, auch wenn man sieht, dass das eine Computeranimation ist. Ich finde aber, die Szene selber macht Sinn, wie Han mit Jabba verhandelt und ihm dann auch irgendwann auf dem Schwanz hinten tritt. Naja, gut. Aber das ist eine Szene, die auch einfach Sinn macht, die ein bisschen was hinzufügt und mit der habe ich jetzt persönlich kein Problem. Und dann gibt's natürlich das Riesenproblem, also für diverse Star Wars Fans, Han shot first, es ist so in den neuen Veröffentlichungen und es wird ja jedes Mal irgendwie geändert, jetzt in der aktuellen Disney-Veröffentlichung, Disney Plus, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, ist es ja auch wieder so, ja, es sitzen sich halt Han Solo und Greedo setzen sich gegenüber und eigentlich war es so, dass Han der Erste ist, der schießt und deshalb daran stirbt Greedo und so kann Han dann quasi flüchten. In den neuen Verfilmungen, beziehungsweise nicht Verfilmungen, in den neuen Interpretationen, in den neuen Bearbeitungen des Ganzen ist es so, dass Greedo der Erste ist, der schießt, was immer ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich finde, dass dieser Tanz, der da drum gemacht wird, etwas zu groß ist, wegen dieser kleinen Szene. Andererseits ist es natürlich unglaubwürdig, dass ein Kopfgeldjäger aus einem Meter Entfernung gar nicht trifft und der Hahn da so schnell ausweichen kann. Und ich verstehe natürlich auch da wieder, warum George Lucas das gemacht hat, aber also so groß verändert sich der Charakter von Han da auch nicht. Er war einfach in der Enge, er war in der Bredouille. Es gab nur die Möglichkeit für ihn zu schießen. Wissen das Ganze auch aus Solo, aus Star Wars Story. Deshalb, ja, ich finde, da wird zu viel Buhai drum gemacht, auch wenn ich es nicht gut finde. Aber Leute, entspannt euch mal. Ist Star Wars, ist ein Märchen. Ne? Ich möchte noch kurz über die Mos Eisley Bar reden. Das ist ja eine meiner absoluten Lieblingsszenen, weil da ist Star Wars so stark, weil es einfach ganz, ganz viele verschiedene Charaktere zeigt. Auch den komischen Typen mit den Hörnern, der irgendwie ein bisschen creepy ist. Aber da wird stark, da ist diese Weltraummusik im Hintergrund von der Cantina-Band, da, was dort alles passiert, wie viele Arten von verschiedenen Verkleidungen und Puppen es dort gibt, da ist es richtig stark, das hat mich auch als Kind total fasziniert und die Art und Weise, wie sie dann Han und Chewie kennenlernen, super, auch dass Obi-Wan mal eben zeigen kann, wer hier der Boss ist, finde ich total gut. Und ich liebe die Szene, also die Mos Eisley-Szene ist was im Herzen Star Wars ist. Deshalb bin ich großer, großer Fan. Hab vorhin schon nochmal kurz gesagt. Bei Disney Plus kann man jetzt auch diese Episode sich angucken und das erste Mal kann man sie sich also in 4K angucken. Hätte ich auch gern getan, aber ja, in Deutschland wollen sie unser Geld ja noch nicht. Und auf Blu-ray bzw. 4K gibt es das Ganze noch nicht zu kaufen für uns. Deshalb schade, schade. Aber ich habe mir in Anführungszeichen nur die HD-Version angucken können und nicht die 4K. Aber demnächst kommen wir alle in die Ja, bekommen wir alle die Möglichkeit, das zu machen über Disney Plus. Ich würde mich aber auch wundern, wenn nicht irgendwann eine riesige Box erscheint mit allen neuen Filmen, Episoden. Ich glaube nicht, dass die Stories dabei sind. Das weiß ich natürlich aber nicht. In 4K und ich sag mal ja. Also bei den Preisen von Star Wars wird das mindestens 200 Euro kosten. Mal gespannt, was daraus wird. Aber ja, das soll es schon gewesen sein zur Episode 4. Man könnte natürlich noch stundenlang, könnte ich euch noch mit irgendwelchen Fakten und Trivia und weiß ich was zubrauen. Aber dann könnt ihr den Film auch einfach gucken. Deshalb, das war die Episode Nummer 4. Ich habe ein Grinsen im Gesicht, denn jetzt weiß ich schon, dass ich gleich vorbereiten kann, die Episode 5. Und wir machen es wie immer. Ich erzähle euch erst ein bisschen was an Vorwissen, dann guckt ihr den Film, dann geht's los. Und deshalb, ja, werde ich jetzt irgendeinen lustigen Überbrückungstrailer machen und dann starten wir mit der Besprechung, beziehungsweise der Vorbesprechung zu der zum Rückschlag des Imperiums. Das ist auch falsch. Das Imperium schlägt zurück, ist kein Rückschlag. Ihr wisst, was ich... ich höre dann jetzt auf.
Dies ist eine gefährliche Zeit für dich. Du wirst in Versuchung geführt werden von der dunklen Seite der Macht.
Es gibt kein Versuchen.
Ich habe keine Angst.
Du wirst Angst haben.
Aber noch bist du kein Jedi.
Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem einer der im allgemeinen Bewusstsein ist es ja der beste der Star Wars Filme. Und zwar reden wir über Episode 5, Das Imperium schlägt zurück. Film von 1980. Also 3 Jahre, nachdem der erste Teil erschienen ist. Und wie wir vorhin schon besprochen haben, ist es so, dass George Lucas das Ganze auch auf 3 Episoden angelegt hatte. Und jetzt hatte er natürlich durch den überragenden und für alle überraschenden Erfolg des ersten Teils hier auch einfach die Möglichkeiten, mit sehr, sehr viel mehr Budget zu arbeiten. Und es wurde einfach dran geglaubt vom Studio. Und deshalb konnte er viel mehr investieren und konnte sich auf ein paar Sachen konzentrieren. Und deshalb auch Sachen abgeben, wie zum Beispiel die Regie, die er abgegeben hat an Irving Kirschner. Für mich eine sehr, sehr gute Idee. Oder das Drehbuch, das er abgegeben hat, das von Lee Brackett und Lawrence Kasdan geschrieben wurde. Kasdan, über den wir ja vorhin auch schon mal gesprochen hatten, wenn wir über Solo aus Star Wars Story gesprochen haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich mich. Ich denke, dass die Idee, einen anderen Regisseur zu haben, richtig gut ist. Denn so stark ich die Idee auch finde von Lucas und alles, was er drumherum gemacht hat, ich glaube, dass er inszenatorische Schwächen hat. Bei der Episode 4 zum Beispiel, auch wenn es eine Begründung dafür gibt, aber wie Ben dann stirbt, das ist mir zu wenig. Das müsste größer inszeniert sein. Das ist so ein entscheidender Moment, dass man da hätte mehr machen können. Und auch diese Schlussszenen, also ich denke, man hätte dort mehr machen können. Und das sehen wir ja jetzt auch im Imperium schlägt zurück, dass ein richtiger Experte auf dem Gebiet da einfach noch ein bisschen anders mit umgeht. Und das finde ich sehr, sehr stark und gut gemacht und spricht natürlich auch für George Lucas, dass er das so ein bisschen aus der Hand gegeben hat. Und ja, das ist natürlich der Film, der mit sehr, sehr vielen Orten spielen wird, der viele Figuren hat, wo wir gleich noch drauf angehen. Und anfangen wird der Film auf... Das ist die Frage, wie man es ausspricht, ne? Ob man es Hoth oder Hoth ausspricht. Ich mache jetzt mal einfach Hoth. Dort beginnt das Ganze also, wie meistens in Star Wars, gibt es ja am Anfang erstmal eine Rettungsszene oder eine Schlachtszene. Und hier begibt sich Luke auf einem Wamba nach draußen, weil er einen Droiden sieht. Aber das dann gleich, wenn wir auf den Inhalt eingehen, nur ich will damit sagen, gedreht wird das Ganze in Norwegen. Und ist es wirklich so, dass in Finse, so heißt der Ort, es gab einfach einen riesigen, riesigen Schneesturm während der Dreharbeiten. Und der traf auf das Hotel, in dem die Schauspieler und auch die ganze Crew waren. Und der Regisseur Irving Kirschner hat das als Idee genommen, ey, das ist doch super, jetzt filme das Ganze, und hat einfach Mark Hamill schön nach draußen geschickt. In die Kälte, und er und der Kameramann waren im Eingangsbereich des Hotels und haben dann draußen gefilmt, und deshalb, der hat wirklich gefroren, der gute Luke. Ich finde, das sieht man auch in dem Zusammenhang. Und wenn wir dann direkt über die ersten Szenen sprechen, wo es dann halt auch den Kampf gibt im Eis. Es war so, dass Mark Hamill kurz vor den Dreharbeiten einen schweren Autounfall hatte. Und deshalb hat er ein paar Wunden bzw. Narben im Gesicht, denn das musste operiert werden. Und jetzt gibt es das Gerücht darüber, dass der Kampf am Anfang mit dem Vamper, dass das nur eingebaut werde, um zu erklären, warum das Gesicht ein bisschen anders aussieht, denn das tut's. Aber offiziell ist es so, dass es nicht der Grund war. Vielleicht wurde aber die ein oder andere Wunde deshalb hinzugefügt. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, spannend zu wissen. Wenn ihr gleich den Film guckt, achtet auch mal drauf. Carrie Fisher macht so ein bisschen den Tom Cruise oder den Vin Diesel. Wenn sie mit Hahn spricht in dieser ja dann doch sehr offenen Liebesgeschichte, die man wahrscheinlich auch heute ein bisschen anders zitieren, einbauen würde. Nicht ganz so offensichtlich plump von ihm, wie es dann immer mal wieder ist. Achtet mal drauf, wie groß sie ist, wenn sie rumläuft und wie groß sie ist, wenn sie ihm gegenübersteht. Denn es wurde sehr, sehr häufig, sie haben so eine kleine Box gehabt, auf der sie steht. Das finde ich immer ganz, ganz spannend. Was innerhalb des Filmes passiert, es gibt ja da ein paar Szenen, über die ich natürlich nachher nochmal spreche. Ich möchte aber jetzt schon mal auf zwei eingehen. Und zwar erstens auf den Moment des Filmes, wenn Darth Vader zu Luke sagt, nein, ich bin dein Vater. Ist es so, der Darsteller des Darth Vader, David Prowse, hat einen ganz anderen Text gehabt, den er auch aufgesagt hat. Es war ja so, dass David Prowse spielte Darth Vader, gesprochen wurde der immer von James Earl Jones im Englischen. Und der wusste nicht, was er da macht. Also der ging davon aus, dass er sagen musste, dass er seinen Vater getötet hat. Aber was wirklich passiert ist innerhalb des Films, hat er tatsächlich erfahren, als er den Film geguckt hat. Und war ein bisschen bockig auf den guten George. Denn er sagte, er hätte das auch ganz anders gespielt vorher, wenn er gewusst hätte, was passiert. Aber ich finde, das macht es eigentlich gar nicht schlimm, denn ein Gesichtsausdruck oder so siehst du ja sowieso nicht von ihm. Und James Earl Jones, als er das eingesprochen hat, das durfte er auch niemandem verraten, das hat er hinterher erst gemacht, er ging davon aus, dass das eine Lüge ist von Darth Vader. Und da sind wir ja auch so ein bisschen jetzt bei den aktuellen Episoden, ne? Was da mit Kylo ist und mit Rey, mit ihrer Herkunft und was er ihr sagt, na, wer weiß, ob das wahr ist, das werden wir ja noch alles demnächst erfahren. Das finde ich auf jeden Fall immer spannend. Und das Zitat ist, nein, ich bin dein Vater. Das Zitat ist nicht, Luke, ich bin dein Vater. Ich hasse das, dass alle möglichen schlechten Comedians in Deutschland immer wieder diesen Satz in schlecht, auch jeder Spruch dazu ist gemacht. Lasst es. Es kann nicht mehr lustig sein. Es ist vorbei. Es ist ein Ding von 1980. Wir sind damit durch, mit diesen lustigen Ich-bin-dein-Vater-Sprüchen. Ja, musst du kurz raus, Entschuldigung. Und dann gibt's natürlich noch am Ende die Szene, in der Han Solo in Carbonit eingefroren wird. Und auch da ist es spannend, denn eigentlich sollte er was anderes sagen. Es sollte eigentlich sein, dass er sagt, denk dran, Leia, ich komme wieder, nachdem sie sagt, ich liebe dich. Aber er war einfach noch nicht fertig mit den Verhandlungen. Es war so, dass er auch noch gar nicht wusste, ob er Bock hat, dann noch den dritten Teil zu drehen. Und deshalb wollte er das nicht sagen und hat gesagt, ich weiß. Er wollte sogar von George Lucas, dass Solo getötet wird, weil er der Meinung war, der hat alles getan, was er tun musste und sah da keine große Entwicklungsmöglichkeit mehr. Aber Lucas wollte ihn unbedingt haben, weil er ihn auch noch im dritten, also beziehungsweise in der sechsten Episode dann noch eine wichtige Rolle zugedacht hatte. Und deshalb, glücklicherweise für uns alle, ist es auch so geblieben, dass er noch in der sechsten und dann hinterher ja auch noch in der siebten Episode mitspielt. Aber das war's, um was es eigentlich ging. Wenn wir den Film gleich beginnen, sehen wir wie immer den Qual und wir sehen kurz vor langer Zeit und ihr kennt das alles. Und das ist ganz interessant im Zusammenhang, denn Lucas war es total wichtig, damit diese dramatische Eröffnung ist, dass am Anfang nicht Regisseur, Schauspieler, das ganze Brimborium, wie es nun mal im Film ist, gezeigt wird. Und das hat er ja auch schon in der Episode 4 nicht gemacht. Da war es allerdings der Director's Guild, in Amerika, da war denen das egal, weil die haben das ja, also niemand hat erwartet, dass der Film irgendwie ein Hit wird. Und deshalb haben die das quasi übersehen, sag ich mal. Und dann war aber ja klar, dass der fünfte, also der zweite, fünfte Teil, das ist auch immer kompliziert, dass der ein Erfolg wird. Und deshalb haben die darauf bestanden, dass dieser Film auch so eröffnet werden muss mit halt Schrift, Regisseur, Schauspieler, Hauptdarsteller, alles, was halt so ist. Und er hat gesagt, nee, dann machen wir, das machen wir mal nicht. Na, gute Idee, lass uns das mal nicht machen. Und deshalb gab es dann eine große Geldstrafe gegen Lucas und beziehungsweise gegen Irvin Kirschner als Regisseur. Aber Lucas hat gesagt, mir scheißegal, hat das gezahlt. Wir reden davon knapp nach 250.000. Und ist sofort danach aus der Directors Guild, ist er ausgetreten, hatte dann keinen Bock mehr und hat gesagt, ja, dann ohne mich ist mir Bums und hat sich durchgesetzt. Ich finde das auch tatsächlich albern, muss ich sagen. Ich verstehe, dass man da Regeln einbringt, aber es ist, klar, da hängt eine ganze Wirtschaft mit dran, gerade auch damals bei so einem großen Film, aber ey, es ist immer noch Kunst. Und Kunst zu reglementieren, immer schwierig und finde ich falsch und deshalb richtige Entscheidung von ihm konnte er natürlich nur machen, weil er es jetzt schlichtweg leisten konnte. Für mich wäre das schwierig gewesen. Aber ja, so war es und deshalb können wir am Anfang das sehen, was wir sehen und hat er mal wieder gut gemacht. Es wird ein paar neue Figuren und auch ein paar neue, vor allen Dingen neue Schauplätze geben gleich. Wir lernen das erste Mal nach, wie gesagt, das erste Mal innerhalb der Ursprungstrilogie Lando Calrissian kennen. Ein kleiner zwielichtiger Charakter, ähnlich wie es denn Han ist, der dann auch im Laufe des Films und auch im Laufe der Trilogie sich noch so ein bisschen ändern wird. Und da sind wir auch gespannt, was jetzt in Episode 9 mit ihm passiert, wie es ihm denn so ergangen ist mit seiner Wolkenstadt, die wir auch sehen. Auch interessanter Schauplatz damals. Da gab es ja dann auch in der digitalen Aufbereitung ein paar Änderungen. Und wir gehen ins Dagobah-System und lernen Yoda kennen. Und dann muss ich schon mal, bevor ich nachher darauf eingehe, schon mal sagen, wer sich beschwert, dass die neuen Star Wars Filme jetzt albern sind, ne, weil zu viel Humor, zu viel, ja, dann muss ich einfach mal die ersten 5 Minuten mit der Puppe Yoda angucken. Also, der Humor war immer schon mit dabei. Und das Alberne. Aber ist ein anderes Thema. Und jetzt ist es soweit. Ihr könnt die Blu-ray einlegen. Ihr könnt anfangen, den Film zu starten. Das mache ich jetzt auch. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß, wenn jetzt gleich das Imperium zurückschlägt.
Sehen Sie sich das gut an.
Was soll ich mir ansehen?
Wir sitzen in der Patsche.
Ich liebe dich.
Ich weiß.
Boah, war das spannend. Was passiert denn jetzt? Was ist denn mit dem Han? So, also sind wir fertig mit Episode Nummer 5. Ich liebe den Film. Ganz, 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 ganz großartig. Wie beginnt es? Es beginnt, wie vorhin schon gesagt, auf unserem Eisplaneten, auf Hoth. Ich mache das jetzt mit Hoth. Ist mir Bums. Wie immer sage ich dazu, ich gucke die Filme, ich bin Fan, ich bin kein Fanatiker. Ich bin so tief, mir auch nicht drin, aber immer noch tief genug, dass die meisten in meiner Umgebung sagen, war so ein Knall. Also, wir sind auf Hoth auf dem Eisplaneten und dort haben sich mittlerweile die Rebellen versteckt, denn wir sind 3 Jahre nach den Ereignissen in Episode 4. Und jetzt sucht das Imperium in Form von Darth Vader natürlich nach den Rebellen. Und ja, es ergibt sich dort einiges. Luke hat einen Kampf mit einem Wamba und wird gerettet von Han, der dann irgendwie Ist es ein Banter? Ja, schneidet auf jeden Fall dieses komische Ding dann auf. Die beiden können dort flüchten. Also ihr merkt am Anfang, es geht eigentlich nur darum, dass es diese riesige Schlachtszene gibt. Es muss eine riesige Schlachtszene auf dem Planeten geben. Und die Rebellen, die das überleben, die flüchten weiter, machen sich auf den Weg. Und Luke hat aber eine Vision, und zwar von Obi-Wan. Und ihm wird gesagt, du musst deine Ausbildung noch beenden, junger Padawan. Und deshalb fliegt er ins Dagobah-System, um dort Meister Yoda zu finden, von dem man noch nicht weiß, wer das ist oder wie der aussieht, nur dass er dort etwas lernen soll. Und deshalb werden sich aufteilen, diese beiden Gruppen. Luke hat R2-D2 noch mit dabei Und C-3PO ist bei Solo und der guten Leia im Falken. Und jetzt lernen wir auch immer wieder, dass Darth Vader zusammen mit dem Imperator zu tun hat. Die beiden telefonieren quasi immer, ne, machen immer so ein bisschen Voice Call. Und der Imperator sagt ganz klar, ey, pass mal auf hier mit dem Luke, da müssen wir mal hingucken. Und bist du überhaupt stark genug, dagegen anzukämpfen, weil du weißt ja, wer das ist, ohne das am Anfang zu verraten. Und jetzt sagt Vader dann, gut, ich schaffe es alleine wohl irgendwie nicht, beziehungsweise schneller geht's, wenn ich mir von Experten helfen lasse, holt die gelben Weltraumseiten aus und beauftragt ein paar Kopfgeld jeder, unter anderem Boba Fett. Boba Fett, den wir ja auch noch aus den Episoden der Prequels kennen, von dem wir jetzt auch wissen, dass sein Papa, also nicht wirklich Papa, weil er ist ja Klon, ihr versteht, was ich meine, Jango Fett ist. Und damals Boba Fett, riesiges Thema, einfach vom Design der Figur. Ich fand den ja immer so ein bisschen überschätzt, diesen ganzen Hype um den. Aber ja, jetzt da, wie er ist, macht er natürlich Spaß. Cool fand ich den schon immer, aber ich fand das ein bisschen übertrieben, was da aus ihm gemacht wurde. Also der Falke flieht, die haben da natürlich, hat unser guter Han Solo ein paar Tricks. Aber Boba Fett folgt ihnen und lernen. Wir sehen dann, wie alle zusammen in der Wolkenstadt bei Lando landen. Lando, der auch direkt so ein bisschen einen Player macht gegenüber der guten Leia. Lando und Leia auch schön. Und Han ist da ein bisschen bockig. Und da muss ich auch dazu sagen, diese Liebesgeschichte, ich habe es vorhin schon gesagt, ich finde das jetzt, wenn man es nochmal sieht, das ist schon so ein bisschen sehr übertrieben und gewollt inszeniert. Also da irgendwie mit subtil sich annähern, ist da nicht viel. Aber was soll's? Das ist die Zeit, da muss man auch überlegen, das ist 1980, das ist schon einiges her. Das sind schon die ein oder andere Tropfen Wasser, ist den Fluss heruntergegangen seitdem. Ist auch kein Sprichwort, das man benutzt. Es ist also jetzt so, dass in der Wolkenstadt dann Vader sich zu erkennen gibt und mal wieder Leia und Han an sich nimmt. Und währenddessen sind wir auf Dagobah, wo Luke dann in einer sehr lustigen Sequenz, sehr, sehr lustigen Sequenz für mich, Yoda großartig dargestellt von Frank Oz. Frank Oz, keine Ahnung, ey, lasst mich mit dem Namen in Ruhe, was soll das denn? Ein Yoda ich bin. Und die lernen sich kennen, machen eine schöne Wurzelsuppe und Yoda weiht Luke halt in die Geheimnisse der Macht ein, etwas mehr, als es dann Ben gemacht hat und hilft ihm vor allen Dingen, in seinen Gefühlen klar zu werden. Dann gibt's auch diese Szene, in der dann Darth Vader sich ihm gegenüberstellt, Luke schlägt ihm den Kopf ab und sieht in der Maske sein eigenes Gesicht. Schon ein bisschen Foreshadowing auf das, was dann halt hinterher kommt. Und ja, leider kann Luke seine Lehren dort von Yoda kann er nicht abschließen, denn er empfängt, ähnlich wie das Anakin damals getan hat, empfängt in seinem Kopf quasi eine Vision, in der er sieht, dass sein Freund nicht gut geht und dass Vader seine Freunde im Sinne von Leia, Han und Co. töten wird. Und deshalb bricht er seine Ausbildung ab und reist Richtung Vader. Und es ist natürlich ganz genau das, was er will. Es passiert, was passieren muss. Alle treffen aufeinander und in der Wolkenstadt trifft dann auch Darth Vader auf Luke. Und es kommt die so bekannte Zeile, in der der gute Anakin, beziehungsweise jetzt Darth Luke mitteilt, dass er sein Vater ist. Luke ist davon logischerweise entsetzt, kauft es ihm dann aber doch irgendwie ab. Verliert seine Hand, wie das so öfters ist. Alle verlieren ihre Hände. Mal wieder hier. Und kann aber dann doch flüchten, indem er telepathischen Kontakt zu Leia aufnimmt, von der er jetzt aber noch gar nicht weiß, wie da die verwandtschaftlichen Verhältnisse genau sind. Kriegt auch einen Kuss von ihr vorher. hinterher ein bisschen unangenehm, um ehrlich zu sein, aber passiert. Waren ja wilde Zeiten damals, ne? Ihr wisst ja, das war kurz nach den 68ern, Woodstock, ganze Zip und Zap. War, ich mach's jetzt auch irgendwie, ich mach's jetzt nicht einfacher. Naja, es gibt sich auf jeden Fall jetzt Lando zu erkennen, dass er eigentlich ja gar keine andere Chance hatte und wollte helfen und versucht jetzt auch noch seine Kumpels da irgendwie rauszuholen, vor allen Dingen Han, aber Han wurde Boba Fett versprochen von Darth Vader und deshalb darf der gute Boba den Han einfrieren in Carbonit. Das ist eigentlich eher ein Test, ob das mit dem Carbonit funktioniert, weil das wollten sie eigentlich mit Luke machen. Und denken sich, naja, wenn das jetzt nicht funktioniert bei Han, dann können wir, stellen wir nochmal um, machen wir das nochmal ein bisschen anders. Aber es funktioniert. Wir kommen auch zu der Szene, in der Han, ich weiß, sagt, vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Und so lässt einen der Film dann am Ende doch etwas ratlos zurück mit dann ordentlichen Cliffhangern. Und das war halt damals in der Zeit so, dass es dann irgendwie viele Filme machten. Man denke nur an Zurück in die Zukunft dann später. Aber hier wird wirklich dann ganz klar aufgelassen, man wusste schon, wie erfolgreich das ist. Und deshalb war ja eigentlich klar, dass dann hinterher es so sein wird, dass es einen dritten Teil gibt. Jetzt können wir ja auf den Film auch eingehen, ne? Nachdem ich jetzt den ganzen Inhalt runtergerattert habe. Erstmal einzugehen auf Yoda, vorhin schon gesagt, nachdem wir dann den Flummi-Yoda in den Episoden davor gesehen haben. Jeder Yoda, wie er an meinem Kopf ist und wie ich ihn liebe, als Figur, auch als Figur gelassen. Keine CGI-Zeug, sondern wir sehen die Puppe von Frank Oz damals dargestellt. Und der ist so wunderbar kauzig. Neben dem, wie er spricht, auch wenn er dann einfach die Taschenlampe wegnimmt von R2 dann irgendwie und immer mit dem Stock auf diesen Roboter. Klar, das weicht total ab von diesem, wie er in den ersten Episoden ist, also in den Episoden 1, 2, 3. Aber dieses Kauzige, das passt für mich doch viel besser. Vor allen Dingen, wenn er dann innerhalb seiner Höhle zeigt, dass das eigentlich ja nur ein Vorwand war, indem er dann quasi mit Ben spricht. Ob da jetzt alles so wunderbar passt, weil es ja auch immer wieder heißt, ja, dass Anakin ja auch der Schüler von Yoda war, beziehungsweise auch Ben der Schüler von Yoda. Ich weiß es auch gar nicht mehr genau. Ich weiß nur noch, während des Films war es so, okay, so zu 100% rund ist das irgendwie nicht. Ich finde auch, dass dann dieses zwischen Anakin und Ben, wird ja immer gesagt, große Freunde und er hat ihn leider verloren, aber es war so viel Gutes in ihm. Das habe ich irgendwie nicht gesehen. Das ist aber ein anderes Thema. Nur Yoda, riesige Liebe für den. Und deshalb habe ich ihn hier auch als große Figur stehen, die immer Plätzchen für mich hält. Ganz, ganz toll. Und auch Lando natürlich ein großartiger Charakter, der sich nochmal ändern wird. Das ist ja auch schon mal gesagt. Hatte auch schon mal drüber gesprochen, was mit der Darstellung in Solo war. Fand ich ja auch sehr gut und ich mag den. Ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergehen wird. Er schafft das auch irgendwie so, dieses Schleimige und aber auch so gegenüber Han so ein bisschen dieses Eier zeigen, immer dieses Hin und Her. Das macht eigentlich Spaß, dass Han eben so einem Charakter entgegengesetzt wird und von dem man nie so ganz weiß, wie er dann gerade drauf ist, was er will, aber es wird ja gut erklärt, denn was will der gute Mann, der ja eigentlich den Vorteil hat, dass das Imperium seine Wolkenstadt so ein bisschen, ja, nicht, also die lassen sie so ein bisschen machen und das braucht er natürlich weiter und deshalb ist es zumindest erklärt, warum, denn er quasi seine Freunde verraten muss, was man ja definitiv sieht, denn in dieser Episode sieht man auch den Verschleiß, den Vader an irgendwie seinen Männern hat und an seinen Gefolgschaften, denn die fallen wie die Fliegen, weil ist nicht gut drauf, der gute Anakin ist nicht gut drauf, ich nenne ihn auch weiter Anakin, ist mir völlig, völlig egal. Ja, das in Dagobah-System, die Begegnung mit sich selbst wird manchmal auch so ein bisschen als schwierig angesehen. Die wird ja hinterher auch nochmal aufgegriffen, vor allen Dingen dann in Episode 8. Ich finde das aber passend. Also ich finde es passend. Ich finde es auch total geil, diese Sumpflandschaft. Ich finde es spannend, wie sie damit arbeiten. Wie viele Schlangen in diesem Film zu sehen, das müsst ihr aber darauf achten. Ach du liebe Zeit. Also da hat definitiv einer irgendwie einen Vertrag gehabt. Und dann sehen wir ja auch wieder jetzt die die Machtgeister, möchte ich sagen. Es wird im nächsten Film dann aber etwas besser. Und wir sehen Ian McDiarmid, der den Palpatine, den Imperator, spielt. Wieder nur als Projektion, aber das war im Original im Kino damals nicht so. Das ist eine der Änderungen, dass dann quasi durchgängig ist, so war, dass dann Ian McDiarmid Palpatine gespielt hat. Ich finde auch absolut, das passt total. Das ist auch gut reingeschnitten, weil wenn das einfach nur als so eine Projektion ist, dann macht das auch total Sinn. Ja? Man sieht vielleicht noch, dass Darth Vader ein bisschen eine andere Rüstung hat als im ersten Teil. Ist mir sofort am Helm aufgefallen. Ja, so nerdig bin ich da drin. Und ansonsten sind die Änderungen aus meiner Sicht, die es in dieser Episode gibt, so viele sind es tatsächlich nicht. Und da sind sie mir nicht störend aufgefallen. Weil etwas zum Beispiel in der Wolkenstadt ist es relativ häufig, dass man einfach im Hintergrund nochmal ein Fenster hat, wo noch ein paar Raumschiffe vorbeifliegen. Und sowas finde ich okay. Muss das unbedingt sein? Nie, natürlich nicht. Aber ich finde, in diesem Film ist das noch okay. Schwierig wird es in Episode 6. Aber momentan noch in Ordnung und auch mit dem Cliffhanger und das Ende und ey, liebt den Film. Find es großartig. Ich hoffe, habt genauso viel Spaß gehabt wie ich. Man könnte noch sehr, sehr viel mehr über den sprechen, aber irgendwo muss es dann auch reichen. Wen das noch mehr interessiert, der hat es entweder schon gemacht oder kauft sich einfach ein paar der Bücher, gar kein Thema. Aber das war die Episode Nummer 5. Das Imperium hat zurückgeschlagen. Jetzt hoffen wir, dass gleich irgendwann die Jedi-Ritter zurückkehren. Und ja, zack, fertig. Das war das Imperium schlägt zurück.
Alle wieder vereint, hä?
Ja, endlich mal wieder.
Und wie stehen unsere Aktien?
Unverändert, wie immer.
So schlecht also.
Finale Zeit. Wir kommen endlich zu der Rückkehr der Jedi-Ritter. Es ist die Episode Nummer 6. Es schließt jetzt, es wird abgeschlossen, die originale Star-Wars-Trilogie. Wir sind im Jahr 1983. Und ich habe richtig Bock, weil ich auch weiß, wie geil der Anfang von diesem Film ist. Der Anfang von vom letzten Teil quasi beginnt ja mit einer sehr, sehr langen Sequenz, wo es um Jabba the Hutt geht und um seinen Palast und die Figuren, die dann da gleich wieder rumlaufen werden. Ach geil, ich liebe ja den, vor allen Dingen diese kleine, garstige Figur, die quasi auf, in, über, neben Jabba lebt. Ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber ist ja auch Bums, ihr wisst, was ich meine. Der ist so geil. Also das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und wenn wir über die Szene mit Jabba the Hutt sprechen, müssen wir natürlich auch über Carrie Fisher sprechen. Und über das, was mit Leia passiert. Leia, die ja Anfang des Films erstmal sehr, sehr eingemummt daherkommt, wird dann in das Prinzessin Leia Sklavin-Kostüm gepackt. Und da kann man jetzt natürlich mit Sexismus kommen und sagen, ey, das ist aber, ja, das ist ja klar, warum die das machen. Muss aber vielleicht dazu wissen, dass das ein Wunsch von Carrie Fisher selber war, dass sie einfach auch mal ein bisschen sexy sein darf, weil sie sagte original, dass eigentlich die ganzen Kostüme, die sie immer anhatte, dass die so lang seien, dass man eigentlich gar nicht sehen konnte, dass sie eine Frau ist. Sie wollte also ein bisschen mehr, hat das natürlich dann aber ordentlich gekriegt. Und das ist so ein bisschen spannend gewesen, weil vor allen Dingen während des Drehs hat das für den einen oder anderen Lacher gesorgt. Das Kostüm ist ja aus Metall. Metall hat ja nun mal die Eigenschaft, dass es normalerweise sich nicht bewegt, wenn man sich selber bewegt, im Gegensatz jetzt zu Stoff. Und deshalb war es so, normalerweise wäre man davon ausgegangen, damals hat man es so gemacht, dass man doppelseitiges Klebeband genommen hat, was man ja heute auch noch macht, um einfach das Ganze dort zu behalten, wo es hingehört. Und das ist auch das verdeckt, was es verdecken soll. Und ja, es hat nicht so ganz funktioniert, sodass die von der Garderobe immer vor jeder Szene einmal gucken müssten. Hallo, guckt da etwas gerade raus? Lugt da etwas durch die Kleidung oder eben nicht? Und ja, führte auf jeden Fall zu der einen oder anderen spannenden Szene. Ja, kurze Pause, Entschuldigung. Hab da gar nicht mitgekriegt, der Postbote war da. Grüß dich, Postbote. Naja, auf jeden Fall gab's halt immer jemanden, der da geschaut hat, ob denn da alles auch wirklich überall drin ist. Und deshalb gibt's auch sehr, sehr viele Shots, die wiederholt werden mussten, weil es die sogenannten Garderobenfehler gab. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich aber auch auf Jabba, was die damals da auf die Beine gestellt hatten. Großartig, Bock drauf. Wir werden auch Admiral Akbar sehen, der hoffentlich auch dieses Mal erkennen wird, dass es eine Falle ist. Und dann gibt's natürlich noch die Ewoks, über die man sprechen muss. die Ewoks, die Bewohner des Waldplaneten Endor, haben damals, war das so ein bisschen, hat das die Fänge meine zwiegespalten, weil das dann doch irgendwie ein bisschen kindlich wirkt. Das wirkt, die da so rumpurzeln und dann C3PO verehren und dann werden dann diese ganzen Lieder gesungen und ja, ich kann das zwar verstehen, aber Star Wars hat sich ja immer an ganze Familien eigentlich gewandt. Und nach dem sehr, sehr düsteren fünften Teil wurde damit einfach das Ganze wieder aufgehellt, was ja auch zu einem schönen Ende führen soll. Und deshalb, ich bin Fans von Ewok. Ich kann aber auch total verstehen, wenn man sagt, das ist mir dann irgendwie doch zu kindlich. Ist ja auch so ein bisschen, was man sagt über Jar Jar Binks, dass wenn man dort jung genug gewesen ist, dass man den dann lustig und cool fand. So ist es mit den Ewoks, glaube ich, auch. Deshalb will ich da auch gar nicht unfair gegenüber denen sein. Es gab dann ja auch, klar, dann sehr, sehr viel so rumherum. Es gab zum Beispiel eine eigene Zeichentrickserie, wo ich immer noch weiß, dass ich die damals immer angeguckt habe. Und einmal, als wir im Urlaub waren, hat mein Papa eine Programmierung gehabt. Und als ich wieder kam, gab es ganz viele Folgen von den Ewoks. Das habe ich damals geliebt. Geliebt, das wisst ihr auch, habe ich und tue ich ja immer noch Yoda. Und der hat hier eine interessante Stelle, denn eigentlich sollte er gar nicht auftauchen. Also eigentlich war die Idee, wir brauchen Yoda in diesem Film nicht. Aber George Lucas hat dann mit ein paar Leuten gesprochen und sie haben rausgefunden, naja, bis jetzt ist ja niemand sicher, ob Luke wirklich der Sohnemann vom guten Darth Vader ist. Und deshalb wurde er quasi mit reingeschrieben, um zeigen zu können, ja, das ist dein Vater gewesen. Er hilft ihm dann ja quasi, die Gefühle zu erforschen. Und da es dann auch von Yoda gesagt wird, von dem man ja weiß, dass er einer der größten Krieger aller Zeiten war, wird das Ganze auch geglaubt und für wahr gesehen. Und was dann da alles noch mit der Schwester passiert, ach du liebe Zeit. Schwierig, aber das gucken wir uns auch nachher an. Macht im Nachhinein natürlich total Sinn. Dann ist noch was passiert jetzt, als ich das vorbereitet habe. Das wusste ich gar nicht. Also wahrscheinlich gibt es jetzt den einen oder anderen draußen, der sagt, ach du, das ist doch völlig klar. Mir war das nicht klar. Und zwar John Williams, der den Score ja gemacht hat, den wir alle kennen und verehren, der hat einen Sohnemann. Und dieser Sohnemann hat mitgeschrieben an der Partitur und auch Texte für die Ewoks geschrieben. Denn die Ewoks, die ja da immer mal wieder rumsingen, das hat der Sohnemann gemacht, der Joseph Williams hieß. Und jetzt kommt für mich ein totaler Mindfuck-Moment. Der Joseph Williams ist tatsächlich der Sänger von Toto, von I Blessed the Rains Down in Africa, Toto. Das ist von der Sohnemann von John Wheaton. Unfassbar. Fand ich total spannend. Und ja, also dann habt ihr das jetzt auch. Oder ihr sagt, ne, du Dödel, ist ja völlig klar. Ja, es gibt noch einen Fakt, den ich aber nur am Rande erwähne, weil es ja dann doch irgendwie ein Running Gag ist. Und zwar wollte der gute Harrison Ford gerne, dass George Lucas Han Solo sterben lässt. Aber das wollte er ja immer. Deshalb. Und irgendwann kriegt das ja. Aber das hat noch dazu gesagt. Mehr möchte ich jetzt vorher gar nicht sagen. Da kommen wir in der Besprechung gleich drauf. Ich freue mich total. Und ja, es ist Zeit, die Blu-ray mit den neuen Szenen. Einfach stark sein gleich im Palast. Einfach stark sein, Leute. Sich anzugucken. Und deshalb jetzt viel Spaß mit dem letzten Teil der Ursprungstrilogie. Jetzt ob der Knöpfchen drücken. Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Stellen musst du dich bald, Vader.
Ich bin ein Jedi, genau wie mein Vater vor mir.
Herrlich, herrlich, herrlich. Und am Ende die wunderbar eingefügten Szenen von den ganzen Jubelfeiern. Na? Ach, das fühlt sich irgendwie immer noch an, wie nach Hause kommen, das auch alles jetzt gesehen zu haben. Wie gesagt, für mich nicht der stärkste Film der Reihe trotzdem, aber das ist ja immer noch auf einem riesigen Niveau und ich liebe das. Es ist halt da dieses dann doch irgendwie viel hellere, viel lustigere Ding kommt als dann Episode 5, wo es dann ja doch sehr, sehr düster ist, ist das manchmal so ein bisschen, ja, da muss man erstmal eintauchen. Aber gehen wir zuerst einmal auf die Handlung ein, denn bei Jabba ist es so, dass er weiterhin, Jabba the Hutt, hat weiterhin Han Solo, den er so ein bisschen als Schmuck für sich nimmt. Und naja, auf jeden Fall am Anfang sehr, sehr lang gezogen, irgendwie 30 Minuten lang, schaffen es Luke, Leia, Lando, der jetzt mittlerweile komplett auf der richtigen Seite ist, Chewbacca und unsere Droidenfreunde, kommen es hin, Han zu befreien und dabei auch Jabba zu töten und alles, was da drumherum ist. Riesige Szenen. Aber zur Handlung ist da eigentlich nur wieder wichtig, unsere Helden sind wieder vereint. Das braucht man gar nicht lange. Ne? Guckt euch das an, das sind großartige 30 Minuten. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Danach macht sich Luke auf, macht darüber, weil er möchte gerne seine Ausbildung beenden und erfährt davon Yoda, dass es nun mal wirklich alles stimmt. Und dass Vader der Papa von Luke ist und auch früher einmal der Schüler von Obi-Wan war. Und ja, bei dieser Begegnung kommt dann auch die Sterbeszene von Yoda, der sich dann einfach zurückzieht. Er weiß, dass seine Zeit gekommen ist, hat alles übergeben können an Luke, was er wollte. Und stirbt schiedlich, friedlich. Und kurz danach erscheint Luke mal wieder ein Machtgeist. Diesmal ist es Obi-Wan, der als Machtgeist diesmal wirklich auch gut zu sehen ist. Und der sagt ihm hier, hör uns zu, dat Leia, kennst du ja, ne? Ja, mit dem Knoten, lass das mal besser. Die ist nämlich dein Zwilling, da hat sich dein Papa drum gekümmert. Und das macht natürlich nochmal eine ganz, ganz neue Sache auf. Währenddessen ist es so, dass die Rebellen sich sammeln um Admiral Akbar, um wieder mal eine Schlacht gegen das Imperium zu führen, denn das Imperium ist wieder mal an der Arbeit und soweit man das weiß, ist er noch nicht einsatzbereit. Aber es gibt einen neuen, noch mächtigeren Todesstern, der gebaut werden soll und der soll nun geschützt werden von einem Schild auf Endor. Und deshalb, die Rebellen begeben sich nach Endor, damit sie quasi das gleiche Spiel aus Episode 4 nochmal machen können. Den Schild runterfahren und dann dafür sorgen, dass das Ding explodiert. Das ist die Idee. Aber wir erfahren, dass eigentlich das Ganze ein Trick ist. Nämlich vom Imperator und von Darth Vader, die dafür sorgen wollen, dass die Freunde von Luke dort unten auf dem Planeten halt, dass sie sterben, dass alles den Bach runtergeht und Luke dann einfach irgendwann der dunklen Seite der Macht nachgibt. Ihr merkt schon, die Story ist jetzt nicht riesig. Also im Endeffekt passiert nur dieser Angriff auf den Todesstern. Es geht dann eher um die psychologischen Punkte, die dahinter stehen. Und so ist es dann auch irgendwann soweit, dass Luke dem Ganzen nachgibt und versucht, den Imperator anzugreifen. Das klappt dann aber nicht. Der Imperator freut sich zwar, aber der Imperator hat Luke natürlich relativ schnell mit seiner großen Macht im Griff. Und da Luke sich aber weigert, auf die dunkle Seite überzutreten, sagt der Imperator, naja gut, dann brauchen wir dich ja eigentlich nicht mehr. Will ihn ausschalten und dann passiert der späte Heldenmoment des dann wieder Anakin Skywalker, der den Imperator beiseite stößt und ihn in die Tiefen der mal wieder, es gibt ja immer in diesen ganzen Todesstern jetzt immer riesige Röhren, die nach unten fallen und da lässt er ihn reinfallen und deshalb stirbt der Imperator, soweit wir das wissen. Jetzt bei Episode 9 verrät der Trailer, dass eventuell, man weiß ja nicht, was passiert, aber soweit wir das wissen, stirbt er dort und am Ende durch die Machtblitze getroffen, ist auch klar, dass Vader bzw. jetzt ja wieder Anakin sterben wird. Und sein letzter Wunsch ist, seinen Sohn nochmal mit seinen eigenen Augen zu sehen, was ihm dann auch gewährt wird. Und die beiden finden dementsprechend wieder zu sich. Und ja, am Ende ist es nun so, dass die Rebellen also es auch schaffen, dazu zu führen, dass auch dieses Mal wieder gewonnen wird, das Imperium zerbricht. Denn es gibt den Imperator ja nicht mehr. Und ganz am Ende, nachdem Luke geflüchtet ist und auch den Leichnam von Vader mitgenommen hat, explodiert der zweite Todesstern wieder mit dem gleichen Ding. Also warum sie dann das nicht ausgebessert haben, ne? Das ist auch, aber du, was soll's da jetzt noch Logik zu fahren, ist ja auch Quatsch. Es gibt also eine riesige Zeremonie am Ende. Ja, weiß ich nicht. Also, auf Endor, ob das jetzt, das ist natürlich alles sehr, sehr happy, gute Laune und diese Klänge und, ja, aber es ist daraus, das gehört dann halt einfach am Ende dazu. Soweit wir das wissen, ist also alles gut. Die Galaxis ist befreit. Es gibt kein Imperium mehr. Das ist zumindest das, was wir denken. Hahn kann seine Eifersucht endlich einpacken, weil Leia ihm eröffnet. Hier, passen's auf, das ist mein Bruder. Und alle sind froh. Das ist das Ende der Trilogie, wo man jetzt hätte sagen können, naja, brauchen wir jetzt unbedingt noch eine weitere. Aber gut, dass es gemacht wurde. Eigentlich war es aber abgeschlossen. So, gehen wir mal auf einzelne Szenen ein und auf die Besprechung. Also ich habe von der Jabba-Szene gesprochen, ich liebe die so sehr. Und dann gibt es auch Boba Fett, der dann noch seinen Auftritt hat. Der aber eigentlich sang und klang nur stirbt, um mal ehrlich zu sein. Weil George Lucas das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wie wichtig den Fans denn diese Figur war. Deshalb, ja, stirbt er einfach nur. Passiert. Was einem so ein bisschen auffällt, wenn man sich die ganzen Endor-Szenen nochmal anguckt, das passt, da sieht man schon sehr, wie da getrickst wurde, also mit den Speedern. Die Speeder, die da durch den Wald gehen, also da sieht man ganz genau, dass das im Studio gedreht wurde. Und falls ihr gerade dachtet, ich vergesse die Szene bei Jabba the Hutt, auf keinen Fall. Es gibt diese ganz, ganz schreckliche Alien-Szene, in der ein Alien eingefügt wurde, was dann singt mit schlechten Effekten, was so ein bisschen was von Man in Black hat. Und das ist einfach nur, also das brauchte kein Mensch. Also das hätte man wirklich nicht einfügen müssen. Also so wirklich, wirklich nicht. Das macht keinen Sinn. Es ist auch so ein bisschen schwierig. Am Ende taucht ja nochmal der Machtgeist auf von Anakin. Und ja, den macht man natürlich zu dem Zeitpunkt, wo Anakin noch ein Jedi war. Aber es wirkt trotzdem ein bisschen komisch, da Hayden Christensen zu sehen. Man hat Obi-Wan ja auch als den Alten. Aber klar kann man das mit Sicherheit alles erklären. Fand es trotzdem ein bisschen schwierig. Aber naja, das ist natürlich, das ist Geschmackssache. C3PO dann irgendwie als Anführer des Dschungelvolkes da zu haben, auch das ein bisschen schwierig. Aber ey, komm, ganz ehrlich, das ist die sechste Episode, das ist der Abschluss. Es ist ein Märchen. Ein Märchen geht gut aus. Ein Märchen geht damit aus, dass am Ende sich alle in den Arm liegen, das gut finden. Und deshalb möchte ich auch euch jetzt in meinen virtuellen Arm nehmen. Schön, dass ihr geguckt habt oder dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank dafür. Das war's mit der Ursprungstrilogie. Und ja, dann jetzt ist es ja nicht mehr lang, bis wir Episode 9 sehen können. Und nächsten Montag bekommt ihr dann Episoden 7 und 8, die wirklich für mich sehr, sehr gelungen sind. Bei 8 werden wir natürlich noch ein bisschen drüber reden, wie auch die Allgemeinheit das aufgenommen hat. Aber das dann nächste Woche. Das soll es für heute gewesen sein. Machtet gut. Machtet gut wegen der Macht. Versteht ihr? Machtet gut, schwingt den Hut und ne? Die Macht und so.